Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ich möchte das tun mit zwei Versen aus der Losung. Das eine ist der Wochenspruch für die kommende Woche, das andere der Vers aus dem Neuen Testament. Aus Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und in 1. Johannes 4, 13 bis 14. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Heiland der Welt. In beiden Versen kommt der Geist Gottes vor. Und die schon länger hier zur Gemeinde kommen, die wissen, wir feiern heute Pfingsten. Wir erinnern uns an das Pfingstgeschehen, was seinerzeit stattgefunden hat. Was da genau passiert ist, das werden wir im Laufe des Gottesdienstes erfahren. Der Heilige Geist kam zu den Menschen. Der Heilige Geist wird mit verschiedenen Dingen verglichen. Und eines davon ist das Wasser. Und das kommt auch im ersten Lied vor. Wir singen das Lied Wasser des Lebens. Informationen entnehmen Sie bitte dem ausgehändigten Gottesdienstzettel. Auf einige möchte ich dennoch hinweisen. Familie Topalski, unsere Hauseltern, sind im Urlaub. Das bedeutet, dass wir heute um 13 Uhr die Schranke des Parkplatzes zuschließen werden. Die Bitte also, vorher die Autos da rauszufahren, weil danach wird es schwierig. Am Dienstag dann wieder, weil Montag ist Feiertag. Am 6. Juni startet ein neuer Elementarkurs. Der Elementarkurs ist eine Möglichkeit für Leute, die intensiver in diese Thematik Glauben einsteigen wollen, sich dazu informieren, Fragen zu stellen, mit anderen Menschen, die da ähnlich unterwegs sind, ins Gespräch zu kommen. auch eine gute Möglichkeit, Menschen einzuladen. Die Flyer liegen vorne am Infopoint aus. Am 8. Juni ist internationaler Gesprächsabend im Stern im Norden. Und am 10. Juni findet statt Körne blüht auf. Wer da noch Interesse hat, mitzumachen, das ist ein Straßenfest hier vorne in Körne und hier am Hellweg, wo wir uns auch beteiligen. Wer also Lust hat, dort noch mitzumachen, es werden noch Mitarbeiter gesucht. Ich sprach es eben an, wir feiern Pfingsten. Deswegen möchte ich jetzt die Pfingstgeschichte lesen. Ich glaube, das macht Sinn, sich immer mal wieder auch diese Geschichten oder diese Ereignisse, die man eigentlich erkennt, dennoch nochmal im Wortlaut vor Augen zu führen. Deswegen lese ich aus Apostelgeschichte 2 die Verse 1 bis 21 und Sie dürfen gerne sitzen bleiben, weil es sind ja doch einige Verse. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die, wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und in der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll des süßen Weines. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Durch den Heiligen Geist. Du bist gestorben, du bist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Du bist auferstanden, dann bist du in den Himmel aufgefahren. Und in der Zeit waren die Menschen quasi alleine. Und ich danke dir, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist, den du uns schenkst. Amen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn vorher passiert? Jesus Christus, der Retter der Welt, er ist gekommen, er ist gestorben, er wurde begraben. Und er ist dann tatsächlich aufgefahren in den Himmel. Er hat diesen Tod überwunden. Und seine Jünger, seine Nachfolger, die hatten schon einen ganz schönen Abschied durchlebt. Und das ist so das erste Stichwort. Abschied. Die Jünger waren alleine. Sie waren ohne den Christus, der sie gelehrt hat, der auf sie aufgepasst hat, der sie vielleicht auch getröstet hat. Das heißt, eine Zeit ist vergangen. Und dann kam das Pfingstgeschehen, das Pfingstereignis, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat verschiedenste Bezeichnungen. Wir hatten eben das Wasser. Wir haben am Anfang ein Bild gesehen von einer Taube. Und was auch sehr stark genutzt wird, darum wird es heute intensiver gehen im Gottesdienst, ist der Begriff des Trösters. Wenn ich einen Tröster brauche, dann habe ich vorher einen Mangel. Und wenn man bei Google mal guckt, dann findet man Theo Tröster. Theo Tröster tröstet kleine Kinder, die Schmerzen haben, die vielleicht Verluste erlitten haben, Verlustängste. Wenn man ein bisschen weiter guckt und googelt, dann kommt man auf folgendes Bild. Und das ist eigentlich so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie Jesus Christus mich tröstet, wie er andere Menschen tröstet. Und so empfinde ich das auch durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist letztendlich, ja, Christus in meiner Gegenwart, der mich tröstet, der in mir ist, der mich begleitet. Wir singen jetzt ein etwas älteres Lied, das aber auch sehr viel von dieser Stimmung vielleicht ausdrückt. O komm, du Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der zu uns kommt. Frank Dustmann fragt mich immer, wann denn die Kollekte eingesammelt wird. Ich habe ihm gesagt, ja, beim zweiten Lied. Das war gerade das zweite Lied. Wir holen das jetzt mit der Kollekte nach. Das ist so der Klassiker. Meistens vergisst man die Kollekte. Also ihr habt jetzt die Chance, noch reichlich in die Kollekte einzulegen. Und in der Zwischenzeit werde ich den Predigttext vorlesen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium. Johannes 16, 5 bis 15. Ihr findet ihn auch auf dem Predigtzettel. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn, den Tröster, zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Wir hören auf die Predigt.
Es ist Sonntagnachmittag. Ich sitze in meinem Auto und neben mir sitzt Beate, meine Frau. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Sie muss nach Hause, nach Eversbach, um dort am Montag wieder zu arbeiten. Und ich bleibe hier in Dortmund als Praktikant. Es ist zwar nur ein kurzer Abschied, aber doch ein bisschen schmerzlich. Wie schön war doch die gemeinsame Zeit. Zu kurz. Viel zu kurz. Wie schnell hat man sich doch wieder aneinander gewöhnt und jetzt heißt es, Abschied zu nehmen. Auch wenn wir uns in einer Woche wieder sehen, ist es doch ein kleiner Abschied, wo vielleicht die ein oder andere Träne kullert. Ein Abschied, der ein bisschen schmerzt. Aber es gibt vielleicht auch ganz andere Abschiede, auf die man nicht so vorbereitet ist, die einen ja, tiefer betreffen, die plötzlicher kommen. Ich denke zurück an letztes Jahr, als mein Opa verstorben ist. Relativ plötzlich, es war nicht ganz so schnell abzusehen. Und das hinterlässt eine Lücke, ein Abschied, den man auch erst noch dann finden muss, wie man damit umgeht. Abschied nehmen. Ich denke an die vielen Geschwister aus Syrien, aus dem Irak und aus dem Iran. Wie viele Abschiede Sie mitgemacht haben in den vergangenen Jahren. Familie zurückgelassen, Freunde zurückgelassen, fliehen aus einer Kultur, eine neue Sprache, Abschied nehmen von alten Orten, an denen man gelebt hat. Abschied nehmen, für dich auch vielleicht ganz persönlich eine Frage im Beruf, Alltag. Wenn man in die Rente hineingeht, Abschied zu nehmen von dem Beruf, den man lange Zeit gemacht hat, Abschied nehmen von vielleicht auch der ein oder anderen Sache, die man vielleicht nicht mehr so gut machen kann, wie noch vor 10 Jahren davor. Abschied nehmen, Trauer, Weggang. Wie passt das denn zu Pfingsten? Wie passt das denn zu dem Fest, an dem wir das Kommen des Heiligen Geistes feiern? An dem wir feiern, dass Gemeinde entstanden ist? Wie passt das denn zusammen, dass wir Abschied haben oder dass wir an Abschied denken? Ist Pfingsten nicht etwas anderes? Aber wenn wir in unseren Predigttext gucken, den ihr auf euren Zetteln, Gottesdienstzetteln habt, da geht es um Abschied am Anfang. Und dieser Text steht auch in den sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium. Fast ein Fünftel des ganzen Johannesevangeliums beschäftigt sich nur mit den Abschiedsreden Jesu, mit Abschied nehmen. Jesus sagt, er geht und er wird seine Jünger verlassen. Und die Jünger, die können das nur schwer fassen, die können das nicht begreifen. Mehrfach fragen sie im Johannesevangelium, wie, wo gehst du hin? Was soll das? Abschied nehmen, das wollen sie doch nicht, dass ihr Jesus geht. Und ich denke, dass das Erleben von Abschied, das Erleben, dass man etwas zurücklässt, dass man Lebewohl sagt, dass das etwas ist, wo ganz grundlegend in unserem Leben ist. Und ich denke, dass wenn ich jeden Einzelnen von euch fragen würde hier, ihr hättet bestimmt eine lebhafte Situation, wo er sagt, da musste ich mal Abschied nehmen. Jeder kennt dieses Gefühl auch des Abschieds, was das bedeutet, schmerzhaft oder nicht. Jeder kann das nachempfinden. Und gerade deshalb finde ich diesen Text hier im Johannesevangelium so wichtig, weil er nicht startet mit dem wundervollen Kommen des Heiligen Geistes, dass er nicht startet mit einer Mordsparty und jo, wir feiern und zelebrieren das Kommen des Geistes, sondern er beginnt bei den Jüngern und er beginnt in Trauer eigentlich. Und er beginnt so, dass Jesus in Vers 12 sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht mehr ertragen. Es wäre zu viel für euch. Und ich denke, dass es gut und wichtig ist, dass wir diesen Abschied nicht beiseite schieben und sagen, das hat nichts mit uns zu tun, das ist egal. Ach, lass uns feiern, lass uns jubeln, lass uns freuen. Weil ich denke, dass unser Leben etwas anderes oftmals zeigt. Und ich würde sogar sagen, dass Abschied, dass dieses Weggehen, dass man das im Kopf verstanden hat, dass man das in seinem Herzen erlebt hat, was das bedeutet, diesen Schmerz, dass das die Grundvoraussetzung für Pfingsten ist und für das Kommen des Heiligen Geistes. Nur dann ist verstehbar und dann wird auch verständlich, was denn das Kommen des Geistes verändert, was denn das Neue ist mit ihm. Denn nur wenn man die Trauer erlebt hat, dann weiß man, was man an dem Tröster hat. Sonst ist das Kommen des Trösters blass und es ist ein aufgeblähtes Feiern und sich freuen und alles ist schön und gut. Aber es ist innen hohl, weil es auf nichts trifft, was uns bewegt, weil es nicht auf das trifft, was uns zutiefst innen bewegt und beschäftigt. Und den Jüngern ist der Abschied von Jesus schwergefallen. Die haben nicht gesagt, jo, passt, geh, der Geist kommt ja sowieso. Sondern es hat sie tief bewegt und es hat sie auch verzweifeln lassen fast. Und so kann auch uns mancher Abschied tief treffen und bewegen und traurig machen. Und Jesus spricht von diesem Abschied, er kündigt es seinen Jüngern mehrfach an, aber er sagt auch seinen traurigen Jüngern in Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann kommt der Tröster nicht. Dann kommt er nicht, um das Werk Gottes fortzusetzen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Wenn ich gehe, werde ich euch den Tröster senden. Und wenn wir in diesem Text weiterschauen und an Pfingsten im Hinterkopf haben, dann denke ich immer, Pfingsten bedeutet, der Geist kommt zu uns Christen, zu uns Menschen. Aber wenn wir in diesen Text reinschauen, dann spricht er erst zunächst von dem Wirken des Heiligen Geistes in Bezug auf die Welt. Dort heißt es, er wird der Welt die Augen öffnen, so hat Luther übersetzt. Er wird aufdecken, er wird etwas ans Licht bringen. In Vers 8, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das griechische Wort, das wir jetzt mit Tröster übersetzt haben, Paraklet heißt das, das kann eine ganz vielschichtige Bedeutungsspanne haben. Es kann auch Anwalt meinen oder Sachverwalter, einer, der bei Gericht auftritt. Und er wird kommen und der Welt die Augen öffnen. Und ich finde das eigentlich auf jeden Fall meinen Gedanken nachzudenken. Warum sagt Jesus erst von der Aufgabe, die der Geist hat in Bezug auf die Welt? Und das Erste, was der Geist der Welt aufdecken soll, ist die Sünde. Die Sünde der Welt. Wie ein Anwalt in einem Gerichtsprozess tritt er auf und öffnet die Augen, klagt an über das, was die Sünde der Welt ist. Und ich finde interessant, dass dann nicht ein moralischer Katalog kommt, was in der bösen Welt alles falsch läuft. Es werden nicht die 10 Gebote genannt und dann gesagt, ah, das macht die Welt nicht. Es werden nicht moralische Missstände aufgezeigt und was sonst alles schief läuft, soziale Ungerechtigkeit und überhaupt. Sondern der Heilige Geist soll die Augen der Welt dafür öffnen, über die Sünde, die darin besteht, dass die Welt nicht an ihn glaubt, an Jesus Christus glaubt. Dass sie im Unglauben festhängen, dass sie nicht annehmen, dass Jesus Christus als der Retter gekommen ist, sondern dass sie ihn abgelehnt haben. Und der Geist zeigt auf, die Welt hat Jesus abgelehnt. Sie hat sogar gerufen, kreuzige ihn. Sie haben ihn am Ende getötet. Und darin liegt die Sünde, primär, dass sie Jesus Christus abgelehnt haben als derjenige, der gekommen ist, um Rettung zu bringen, dass sie die Rettung von Jesus Christus abgelehnt haben und in diesem Unglauben sind. Der Geist klärt auf über Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, die darin besteht, dass Jesus zum Vater geht. Die Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht. Da habe ich mir gedacht, das ist doch, also da stelle ich mir doch was anderes unter Gerechtigkeit vor. Gerechtigkeit wäre für mich, Gott ist gerecht, Gott schafft Gerechtigkeit, er ist der Gerechte, der Richter, der souverän ist, den man nicht also irgendwas Falschem überführen kann. Er ist der Gerechte, aber es geht darum, um die Gerechtigkeit, die darin besteht, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Und das hängt damit zu tun, dass die Welt Jesus abgelehnt hat, dass sie gesagt hat, du bist im Unrecht. Und wir können sogar sagen, der am Kreuz hängt, der ist verflucht von Gott. Du bist der im Unrecht ist. Sie haben ihn abgelehnt. Aber dieser Jesus, er wird zum Vater in den Himmel hinaufgenommen. Er darf in der nächsten Gegenwart Gottes sein. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und darin wird offenbar die Gerechtigkeit, dass Gott Jesus als den Gerechten aufnimmt. Dass er Jesus Recht schafft und sagt, du bist Recht, du bist der Gerechte. Ein drittes. Der Geist Gottes öffnet die Augen über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und da steht nicht überraschenderweise, dass der Fürst der Welt irgendwann gerichtet wird, sondern da steht perfekt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Geist soll die Augen der Welt öffnen dafür, dass der Fürst, dass der Herrscher dieser Welt, der Widersacher Gottes, die gottesfeindlichen Mächte, dass die gerichtet sind. Der Prozess, wenn wir das in dem Gericht nachvollziehen, der ist entschieden. Der Geist klärt darüber nur auf. Der Widersacher ist gerichtet, er ist verurteilt, er ist besiegt. Und er ist gerichtet und besiegt, weil Jesus Christus auferstanden ist. Weil er den Tod und die Sünde überwunden hat. Der Geist Gottes eröffnet die Augen für die Sünde, die darin besteht, dass die Welt nicht an Jesus Christus geglaubt hat, dass sie Unglauben haben. Über die Gerechtigkeit, dass Gott Gerechtigkeit schafft, weil er gerade den, der abgelehnt wurde, ihm Recht zuspricht und Jesus als den Gerechten zeigt. Und der Geist klärt auf, das Gericht ist entschieden. Das Gericht über den Widersacher ist gesprochen. Und ich denke, dass wir als Gemeinde von dem Heiligen Geist, von dem Geist Gottes mit hineingenommen sind. Durch unseren Glauben, dadurch, dass wir Jesus als den Gerechten erkannt haben, dadurch sind wir hineingenommen in dieses Werk des Heiligen Geistes. Aber, und das ist mir wichtig geworden, in diesem Text steht ganz deutlich drin, es ist das Werk des Geistes. Nicht wir gehen raus und klären die Welt auf über ihre Sünde. Nicht wir klären die Welt auf über die Gerechtigkeit. Und nicht wir verkünden das Gericht. Sondern es ist der Geist Gottes, der uns vielleicht dazu gebraucht, der uns mit hineinnimmt, das bestimmt. Aber es ist sein Werk. Und ohne ihn geht es nicht. Nur er kann überführen. Das ist seine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Matthäus 28 und andere Stellen, die Welt das Evangelium zu verkünden. Der Geist klärt die Welt aber auf. Er legt offen über ihre Sünde die Gerechtigkeit und das Gericht. Und dann spricht Jesus davon, dass der Geist auch zu uns kommt. Das, was wir an Pfingsten gelesen haben, der Geist Gottes, der Heilige Geist, kommt an Pfingsten zu uns. Das feiern wir an Pfingsten. Das Kommen des Heiligen Geistes, ohne den es keine Gemeinde gibt. Wir erinnern uns daran, nicht nur, dass der Geist Gottes kommt, sondern dass das auch gleichzeitig die Geburtsstunde von Christen eigentlich ist. Dass es ein Christsein ohne Heiligen Geist nicht gibt. Es gibt kein Christsein ohne den Tröster. Es gibt keine Gemeinde ohne den Heiligen Geist. Und es gibt keinen Glauben ohne den Geist der Wahrheit. Und in unserem Text spricht Jesus von der Bedeutung dieses Geistes für uns Christen, für die Gemeinde. Dort heißt es in Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkünden. Der Geist wird in alle Wahrheit führen. Nicht in ein bisschen hier und da, nicht ein bisschen Wahrheit, sondern der Text hat diese krasse Aussage, er wird in die gesamte Wahrheit hineinführen, der Geist. Und wie in diesem Text das begründet wird, finde ich sehr erstaunlich. Er wird in alle Wahrheit führen, denn er wird nicht aus sich selber herausreden, sondern er wird das, was er hören wird, wird er weitergeben. Und das, was zukünftig ist, wird er verkündigen. Und in Vers 14 sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, des Beistands in Bezug auf die Gemeinde ist es, Jesus Christus zu verherrlichen und die Gemeinde dort hineinzuleiten. Die Wahrheit groß zu machen und in die Wahrheit hineinzuführen, die, und das ist genau das Johannesevangelium 2, Kapitel davor, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist führt die Gemeinde hinein, hin zur Wahrheit, in die ganze Wahrheit, hin zu Jesus Christus. Der Geist ist für die Gemeinde der Wegweiser. Er ist der Gemeinde-Hinführer, hin zu Christusführer. Er ist der Begleiter auf diesem Weg. Und ich habe überlegt, und mir sind drei Punkte wichtig geworden, was das heute für uns auch als Gemeinde heißen kann. Und ein erstes ist, denke ich, eine ganz grundsätzliche Frage. Glauben wir an die Leitung des Heiligen Geistes in der Gemeinde? Glauben wir, dass der Geist Gottes uns leitet, beispielsweise in der Gemeindeleitungswahl, die jetzt aktuell ansteht? Dass der Heilige Geist der ist, der leitet und führt und der deutlich macht, wer berufen ist in die Gemeindeleitung? Und nicht umsonst haben sich die Pastoren und das Gremium ausgedacht, dass man extra auf ein Klausurwochenende in 3 Wochen fährt, wo man sich an einem ganzen Wochenende nur mit denen, die vorgeschlagen wurden, beschäftigt. Wer ist denn jetzt befähigt und berufen? Also ein geistlicher Prozess. Glauben wir, dass der Geist Gottes hier was zu sagen hat? Dass er Menschen befähigt und beruft und sie als Organ verwendet, um in dieser Gemeinde zu leiten und Weisung zu bringen? Und glaubt ihr das auch als Gemeinde? Bewegt ihr das im Gebet für euch und sagt, ja, wir beten bewusst, dass Gottes Geist Weisung bringt, dass er leitet und dass er Menschen beruft in diesen Dienst hinein? Glauben wir an die Leitung des Heiligen Geistes in der Gemeinde? Und ein zweites ist mir wichtig, das ist sowas wie ein Kriterium, wie wir denn die Leitung des Geistes oder das Führen in die Wahrheit erkennen können. Denn der Geist führt immer zu Christus hin. Der Geist wird immer zu Christus als dem Herrn der Gemeinde hinführen, zu der Wahrheit selbst, zu dem lebendigen Wort, zu dem, den Gott gerecht gesprochen hat, dadurch, dass er ihn aufgenommen hat. Das Wirken und Leiten, anders gesagt, führt immer dazu des Geistes, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Ein Kriterium dafür, wie der Geist Gottes leitet. Dass er Jesus Christus verherrlicht in allen Dingen. Und ein letztes ist mir wichtig. Ich denke, es ist ein Weg. Ich denke, dass die Gemeinde sich auf einem Weg befindet, auf den es immer wieder gilt, sich neu darauf einzulassen und zu sagen, wir laufen hier nicht auf unserer Spur, wir laufen nicht im Hamsterrad, sondern wir lassen uns bewusst leiten vom Heiligen Geist. Und das, denke ich, beginnt in einem gemeinsamen Gebet zu sagen, Herr, Heiliger Geist, führe uns neu in die Wahrheit, führe uns neu zu Jesus Christus, unserem Herrn und zu unserem Hirten, zu dem, der die Gemeinde führt. Und ich denke, auch dort ist das Thema Abschied relevant. Was heißt es vielleicht auch in Gemeinde, Abschied zu nehmen von manchen Gedanken, Konstrukten, von manchen Systemen, die man hat, von manchen Plänen und Methoden, die man hat, um zu gewährleisten, dass man in der Wahrheit noch ist, dass man noch unterwegs ist. Abschied zu nehmen von dem, wo wir vielleicht stehen und uns neu führen lassen vom Heiligen Geist. Es ist uns verheißen, dass der Geist Gottes, dass er der Beistand der Gemeinde ist, dass er die Gemeinde führt und leitet. Und darauf gilt es, sich einzulassen und darauf zu vertrauen, dass er uns auch in alle Wahrheit führt. Und der Heilige Geist, er ist uns als Tröster jedem Einzelnen auch gegeben. Und ich würde gern anknüpfen an den Gedanken vom Anfang und den auch Olaf gezeigt hat, den des Abschiednehmens. Jesus sagt, dass wenn er weggeht, es ist eine Zeit, Abschied zu nehmen, damit etwas kommen kann, damit der Paraklet kommen kann, damit was Neues beginnen kann, damit der Heilige Geist kommt, der das Werk Jesu fortführt und weiterführt und fortsetzt. Und vielleicht ist es auch heute für dich dran, Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen vielleicht von Dingen, von Emotionen oder von Gedanken, die in dir sind. Abschied zu nehmen beispielsweise von Verletzungen, wo du merkst, die sind schon ganz lang in mir. Und die bedrängen mich und es gilt vielleicht Abschied zu nehmen von diesen Verletzungen, damit etwas Neues wachsen kann, dass der Tröster neu etwas wachsen lassen kann. Vielleicht gilt es aber auch Abschied zu nehmen von Unwahrheiten oder Lebenslügen, die in deinem Kopf herumschwirren, Gedanken, die du hast. Ah, so viel kann Gott nicht mit mir anfangen hier. Das mit meinen Gaben und insgesamt, da bin ich nicht der Beste. Ich lasse lieber die anderen machen. Da hat Gott was mit anderen vor. Abschied zu nehmen von solchen Gedanken und sich in die Wahrheit zu führen lassen, dass Gott sagt, hey, du bist ein Glied am Leib Christi. Du bist mit hineingenommen und du bist wichtig. Du hast deine Aufgabe und du hast deinen Ort. Du bist als mein Kind Teil dieser Gemeinde. Vielleicht gibt es aber auch Abschied zu nehmen von Wünschen und Plänen und das kann vielleicht manchmal ganz schmerzvoll sein. Der Wunsch oder Plan, jung zu heiraten, viele Kinder zu bekommen, ein gerades Leben zu haben, wo du merkst, das klappt nicht so, das passt nicht. Und vielleicht ist da dein Herz auch voll Kummer und voller Trauer in Bezug auf gescheiterte Beziehungen, Konflikte und Überwürfnisse, es hat nicht so geklappt, wie es sollte. Und gerade dann, wenn du in diesen Abschied hineinfühlst und merkst, ja, ich nehme da Abschied davon, dann darf ich dir ganz konkret zusprechen, dass der Heilige Geist als der Tröster gerade zu dir in deiner Trauer kommt, gerade zu dir in deinen Abschied kommt und dort auch bleibt und dass dir das versprochen ist. Und so wie Jesus sagt, es ist gut, Abschied zu nehmen, so denke ich, dass es auch für uns gut ist, manchmal Abschied zu nehmen. Und sich neu einzulassen auf den Tröster, der kommt, auf den lebendigen Gott selbst, der für dich ein Beistand und Helfer ist. Vielleicht ist es aber auch eine Schuld, die dich seit Tagen, Wochen, vielleicht auch seit Monaten oder Jahren innerlich festhält und quält, die dich belastet. Und wo es jetzt an der Zeit ist, auch davon Abschied zu nehmen, an einem anderen vielleicht zu vergeben, aber sich auch selbst vergeben zu lassen. Und wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern, das sogenannte Abschiedsmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und das ist der Ort, wo Jesus sagt, komm zu mir an den Tisch, es ist alles bereitet. Und dort wird dir Vergebung zugesprochen. Und du darfst auch kommen, zu diesem Abschiedsmahl und Abschied nehmen von anderen Sehnsüchten und Wünschen und sagen, hier bin ich, schaffe etwas Neues. Im Abendmahl spricht Jesus dir durch seinen Geist zu, dir ist deine Schuld vergeben und siehe, ich mache alles neu. Und darum ist das Abschiedsmahl auch oder das Abendmahl auch ein Trostmahl. Denn in diesem Brot und in diesem Saft, den wir trinken und in dem, was wir hören, dort erfahren wir Trost für unser Leben. Trost in unserer Schwachheit und Trost in dem, was uns Sorgen macht. Und es ist zugleich auch ein Hoffnungsmahl. Der Beistand und Helfer, er weist uns darauf hin, auf den Neuanfang, aber auch, dass wir dieses Fest feiern, bis Jesus wiederkommt, wo Trauer und Abschied nehmen dann ein Ende hat. Heute feiern wir Pfingsten. Wir feiern es. Und wir feiern es, weil der Heilige Geist als der Tröster und als der Anwalt zu uns kommt. Er kommt zur Welt, um der Welt die Augen zu öffnen über Jesus Christus. Er kommt zur Gemeinde, um uns die Gemeinde in alle Wahrheit zu leiten, hin zu Jesus Christus. Und der Heilige Geist kommt als der Tröster und Beistand auch ganz persönlich zu dir in die Abschiedssituation deines Lebens. Und du darfst gewiss sein, dass er als Tröster kommt, dass er dir beisteht und dass er auch bleibt. Amen.
Jesus Christus lädt uns ein zum Abendmahl. Und wir wollen ein Lied singen, kommt an den Tisch seiner Gnade, als Vorbereitung auf das Abendmahl. Ich bitte Sie, zu den Einsetzungsworten für das Abendmahl und das anschließende Gebet aufzustehen.
Ich lese aus Markus 14. Und als sie aßen, nahm er das Brot. Er dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue daraus trinken werde im Reich Gottes. Wir beten gemeinsam.
Jesus, ich danke dir, dass wir das erfahren haben, dass du für uns gestorben bist. Das ist lange her. Du bist nicht nur gestorben, du bist auch auferstanden. Und du lebst. Und du lebst in uns. Und daran erinnern wir uns an Pfingsten, Herr. Wir wissen, dass du in uns bist und dass du in uns lebst und dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du uns hilfst, dass du uns tröstest. Und ich danke dir, Herr, dass du auf uns zugekommen bist, Herr. Es ist nicht unser Verdienst. Du bist auf uns zugekommen. Ich danke dir dafür, dass wir das erfahren durften.
Und danke, Herr Jesus Christus, dass wir Abschied nehmen dürfen von schmerzhaften Dingen. Danke, dass wir Abschied nehmen dürfen von Dingen, die uns belasten. Und dass du uns deinen Geist extra dafür gesandt hast, als den Tröster, der uns tröstet, der uns hilft und der uns beisteht. Schenk, dass wir diesen Trost erfahren dürfen im Abendmahl, im Gebet und in der Anbetung. Amen.
Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir feiern jetzt das Abendmahl, so wie in der Vergangenheit auch, an vier Tischen. Es wäre schön, gerade in den hinteren Bereichen, wenn es nicht unbedingt mehr als 10 Leute sind, die sich in so einem Halbkreis um den Tisch formieren, weil dann wird es ein wenig eng. Mit den Einzelkelchen machen wir das so, wenn Sie einen Kleinkelch nehmen wollen, dass Sie erstmal den großen annehmen, weiterreichen, ein Segenswort weitergeben und sich dann den kleinen Kelch vom Tisch nehmen. Wer das von sich nicht sagen kann, dass er diese durchbohrte Hand, von der wir gerade gesungen haben, entgegengenommen hat oder entgegennehmen will, den bitten wir, auf seinem Platz sitzen zu bleiben und am Abendmahl nicht teilzunehmen. Die Helfer bitte ich jetzt an die Tische und alle anderen dürfen jetzt das Abendmahl entgegennehmen. Kommt her, es ist bereitet.
Du füllst mein Leben, du lässt mich atmen, füllst meine Träume, wächst mich am Morgen, siehst meine Arbeit und schenkst mir Ruhe, lenkst die Gedanken, hörst meine Worte, fülle alles aus, fülle alles aus. Fülle alles aus, fülle alles aus. Gott meiner Hoffnung, Herr meiner Träume, lehrst mich zu sehen, auf dich zu warten. Grund meiner Freude, Tröster in Trauer, siehst meine Wunden. Lass mich gesunden, fülle alles aus, 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 glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid. Standst auf in Herrlichkeit, herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben.
Ich glaube an dich. Vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble. Wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Verstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht, der wahre Morgenstern, er ist auferstanden, der Leser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, bei Kaffee und kalten Getränken möglicherweise ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie Menschen an, auch gerne Simon oder mich oder andere, die Sie hier vorne gesehen haben. Es gibt auch die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne unter diesen Bäumen für Anliegen beten zu lassen. Wenn Sie persönliche Anliegen haben, wo Sie sagen, da möchten Sie gerne mit jemandem kurz drüber sprechen und gemeinsam für beten, ist dafür hier die Möglichkeit nach dem Gottesdienst. Ich bitte Sie aufzustehen. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten und uns anschließend unter den Segen stellen. Vater unser im Himmel. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche noch allen einen schönen Sonntag.